Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkeCool trifft, dem Format hier bei OrkeCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal beginne ich mit einem gebrochenen Herzen, weil es ist ganz schwierig für mich gerade. Ich habe eben eine so wunderschöne Anmoderation aufgenommen und hatte da Notizen vor Augen über meinen Gast, der mich heute besucht, nämlich Vivian Faber, professionelle Synchronsprecherin. Und dann nahm ich da meine Sätzlein auf und dann ploppte ich wieder raus aus meinem Notizfenster, rein ins Schnittfenster und sah, ich habe nicht den Record-Button gedrückt. Und dann war das alles für die Katz und noch nicht mal die. Ich habe ja zwei Kater, Emil und Samson, und die schlafen einen Raum entfernt. Nicht mal die haben es mitbekommen. Mein Herz, es blutet. Naja, jetzt müssen wir da nochmal durch. Aber es ist nicht schlecht, weil der Gast, den ich heute da habe, der hat es mehr als verdient. Vivian Faber, ich habe schon gesagt, wahnsinnig spannender Job. Sie ist Synchronsprecherin. Sie vertont fiktive Figuren aus der Welt der Videospiele, des Films, aber auch eben der Anime-Serien. Da hat sie unter anderem einen Schwerpunkt drauf. Und das stößt die Tür auf zu einer ganzen Reihe von spannenden Fragen, die ich hier alle an den Kopf geworfen habe. Es war hochinteressant. Wir haben natürlich über Grundlegendes gesprochen. Wie kommt man eigentlich in diese Branche rein? Wie ist es da zu arbeiten? Wie nachhaltig ist es? Wie gut sind die Honorare? Kann man davon gut leben? Sie hat mir live demonstriert ihren Unterschied zwischen Kopf- und Bruststimme. Auch da stand der Mund weit offen, als ich das gehört habe. Sie hat offenbart, welchen Song sie in Karaoke-Bars singt, um andere schlecht fühlen zu lassen. Nein, das macht sie natürlich nicht deswegen, aber so fühlt sie das manchmal an, wenn ich Leute mitbekomme, die singen können und dann auf eine Karaoke-Bühne steigen. Ich werfe auch meinen Song in die Runde und ich erzähle, wann es mal dazu kam, dass ich mal einen kleinen Schritt versucht habe in die Synchrobranche und wieder geendet ist. Naja, das ist ein Teil des Gesprächs. Ein anderer Teil des Gesprächs, der vielleicht etwas weniger leichtherzig werden wird, aber nicht weniger wichtig, sind Gespräche über, ich sag mal, zwei größere Problemfelder, die momentan die Branche, in der Vivian arbeitet, umgeben. Zum einen das sehr wohl größere Problemfeld, nämlich die Sache mit der KI. Wir alle haben es wohl mitbekommen, KI hat unseren Alltag erreicht. Es gibt Menschen da draußen, habe ich erfahren, die ihre Kuchenrezepte sich vorlesen lassen und herausfinden lassen von ChatGPT. Ich weiß nicht, wie es schmeckt, was dabei rauskommt, aber es benutzen sehr viele auf diese Art und Weise. Es gibt aber auch Tonstudios da draußen, die sich denken, naja, warum teuer Geld bezahlen für professionelle Sprecherinnen und Sprecher? Wir können doch einfach eine KI trainieren mit einer Stimme von irgendeinem Promi und dann ab dafür. Und das ist eine Entwicklung, das ist keine Dystopie mehr, sondern eine, die die Branche tatsächlich mittlerweile erreicht hat, auch in Deutschland. Und deswegen interessierte mich sehr, welche Erfahrungen Vivian schon damit gemacht hat, wie sie selbst auch dazu steht. Und zum anderen habe ich mit ihr über ein weiteres, vielleicht etwas kleineres Problemfeld gesprochen, nämlich die Tatsache, dass immer mehr Influencerinnen und Influencer gebucht werden für teilweise auch sehr zentrale Sprecherrollen in Filmen, Spielen und Serien und worüber sich auch einige Synchronsprecherinnen und Sprecher aufregen und sagen, das ist nicht geil aus unterschiedlichen Gründen. Auch darüber sprach ich mit Vivian. Das war ein ganzer bunter Regenbogen an Themen, die wir da abgefrühstückt haben. Jetzt habe ich mal alle Metaphern reingeworfen, die mir auch nur irgendwie einfielen. Und es hat mir ganz viel Spaß gemacht, weil ich auch gemerkt habe, Vivian kennt sie auch einfach gut aus. Die macht nicht nur ihren Job fantastisch, sondern sie setzt sich auch viel mit ihrem Job und all den Dingen auseinander, die damit verbunden sind. Das also, das wartet auf euch. Apropos warten. Jeden Sonntag, ne? Falls ihr neu hier seid, warten auf euch Folgen wie diese. Ich treffe schon seit 4 Jahren jede Woche am Sonntag Menschen aus der Spiel- und Medienbranche. Es ist immer eine große Freude. So richtig weiß man nie, was passieren wird. Die meisten dieser Menschen kenne ich auch vorher gar nicht persönlich, so wie heute auch im Fall von Vivian Faber. Es ist immer ganz große Abenteuergeschichten, die hier passieren. Ich lade euch herzlich ein, diesen Feed hier zu abonnieren und auch in Zukunft mit dabei zu sein oder die alten Folgen der letzten 4 Jahre nachzuhören. Außerdem ein kleiner Hinweis sei mir gegönnt. Wenn ihr diese Arbeit hier toll findet und mehr davon wollt, also nicht nur von mir, sondern auch von Formaten, die sich vielleicht auf etwas ungewöhnlichere Art und Weise um Spiele und Spielkultur drehen, dann lade ich euch herzlich ein zu einem kleinen Steady-Abo. Für 5 € im Monat seid ihr dabei und bekommt nicht nur meine ewige Dankbarkeit, sondern eben auch jede Woche nochmal extra Podcasts, die sich auf unterschiedlichste Art und Weisen drehen, um Themen rund um die Spiele und Spielkultur. Da gibt es zum Beispiel Audioreportagen. Ich habe ganz zuletzt produziert eine Reportage Reportage, in der ich die Frage stellte, wie würde ein Anno in der Steinzeit aussehen? Da habe ich mit Forscherinnen gesprochen, mit Experten unterschiedlichster Couleur und daraus eine, wie ich finde, wirklich schöne Doku geklöppelt. Es gibt Diskussionsformate, Review-Formate und alle haben immer, wie ich finde, so einen ganz kleinen Spin, so einen kleinen Twist, der die Sachen besonders interessant macht. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß und vielleicht habt ihr euch ja Lust, das mal anzuhören. Ab und zu tauchen hier auch Hörproben im Feed auf und ansonsten einfach mal einen Monat reinhorchen, 5 € und ihr bekommt die Podcast-Angebote von 4 Jahren mittlerweile. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Findet ihr alles verlinkt in der Folgenbeschreibung und damit würde ich nun sagen, ab geht's rein in die Folge, in das Gespräch mit Vivienne Faber und mir. Mitten in der Pre-Gamescom-Woche. In der
ja, ich auch.
Ach Gott. Und da ist nämlich, also ich muss sagen, also ich, das ist jetzt heute die vorletzte Aufnahme der Woche und dann bin ich aber auch erstmal müde und dann geht die Messe ja erst richtig los. Wie äußert sich das denn bei dir, diese Pre-Gamescom-Woche?
Ja, ein paar Termine einfach machen. Aber tatsächlich ist es dieses Jahr im Vergleich zu den anderen Jahren sehr entspannt für mich, ja, weil ich normalerweise ich betreue dort einen Stand, ich präsentiere ein Spiel, wo ich mitspreche.
Oh.
Und dieses Jahr ist es aber so, dass ich mir die Arbeit aufteilen kann mit jemandem. Das heißt, ich muss an dem Stand immer nur jeden zweiten Tag sein und die anderen Tage, da kann ich ein paar Terminchen machen und mir ansonsten endlich mal selber die Gamescom anschauen.
Halt, Moment, ich muss zuerst mal fragen, welches Spiel ist das, was du da vorstellen kannst?
Also das Spiel heißt MS Salmon und das ist ein Indie-Game.
Ich google das hier gerade um mein Leben. Moment mal, ich muss das hier ganz kurz, weil das klingt schon vielversprechend. Okay, ich hab's. Und ich muss sagen, erster Eindruck, das sieht ja fantastisch niedlich aus. Ich bekomme ja so ganz leichte Vibes von Duck Detective. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast oder mitbekommen hast.
Ich hab's mitbekommen, ja.
Ja, aber nur ganz entfernt, vor allem, weil ich hier auch anthropomorphe Tiere sehe.
Ja.
Das würde mich mal direkt interessieren. Wie bist du denn da rangekommen? Ist das so ein Ding, wo die Leute sich bei dir melden und sagen, Mensch, wir haben schon wortwörtlich viel von dir gehört. Hast du nicht Lust, hier für uns da was zu machen?
Ja, das ist eine tatsächlich, was das Spiel angeht, eine total verrückte Story.
Okay.
Und zwar auf Twitter gibt es ja auch ein paar von den Anime-Publishern und ich spreche vor allem in Anime. Und die posten manchmal Clips, also aus ihren Serien. Und die haben irgendwann eine Szene gepostet, wo ich mitgesprochen habe, von dem Anime Food Wars.
Mhm.
Und das Studio Soyblock, das Studio, was dieses Spiel macht, der Chef von diesem Studio ist großer Food Wars-Fan und hat diesen Clip gesehen und meinte so, ach, diese Vivien, die klingt ja ziemlich toll. Ich glaube, ich schreibe die jetzt einfach mal an. Da hatte er aber das Spiel noch gar nicht, sondern eine kleine Animationsserie und hat mich dann einfach angeschrieben und meinte so, hey, ich mache da gerade diese Animationsserie, möchtest du mitsprechen? Und dann hat er mir so ein Briefing gegeben und dann habe ich auch in dieser Serie mitgesprochen. Aber das ist schon so 4 Jahre her oder so. Aber seitdem arbeite ich immer wieder mit ihm zusammen. Also er hat immer mal wieder irgendwelche Projekte und er heiert mich jetzt jedes Mal als Sprecherin an.
Abgefahren. Und wie kann es sein, dass das die erste Gamescom ist, die du dann so richtig auch besuchen kannst? Ich hätte erwartet, dass du da längst schon häufiger mal unterwegs warst.
Ja, doch, natürlich. Als Schülerin oder so oder als Studentin war ich natürlich auch als Besucherin da, ganz normal. Aber jetzt seit ein paar Jahren hatte ich nicht mehr die Möglichkeit. Aber an sich war ich natürlich ganz oft schon auf der Gamescom, auch privat.
Okay, ich habe gleich eine Frage zu dem Anime-Ding, aber ich dachte mir, was anderes muss ich zuallererst stellen, weil ich weiß, da draußen sitzen ein paar Menschen, die im Gegensatz zu mir super technikaffin sind und sich immer für sowas interessieren. Und da habe ich mir gedacht, den Service biete ich mal ganz kurz an und frage dich, sag mal, wenn du es verraten magst, mit welchem Equipment sprichst du eigentlich gerade zu uns? Kannst du das sagen? Weil es gibt wirklich Leute draußen, die finden das ganz toll und interessant, sitzen jetzt schon mit ihrem Notizzettelchen da. Kannst du das verraten?
Ja, das ist ein Elgato Wave 3. Das, also so heißt das Mikrofon. Gerade, ich habe sonst nichts anderes drin.
Auch das muss ich kurz googeln. Ist das eines, von dem man sagt, wow, also das Elgato Wave 3, das ist für Profis oder warum ausgerechnet das?
Weil es, ja. Also ich habe auch eins zum Synchronisieren. Das wäre ein Audio-Technica AT2020.
Um Gottes Willen.
mit einem Verstärker. Das würde ich dann teilweise für Synchronaufnahmen benutzen. Aber ich bin ja auch Streamerin und ja, das ist das bequemste Streaming-Mikrofon eigentlich. Würde ich zumindest so behaupten, weil auch der Service von Elgato einfach sehr, sehr gut ist. Also wenn man nur jegliche Fragen hat, auch wie man irgendwas einstellt, kann man dem Support schreiben und die antworten einem sehr ausführlich. Und das Elgato Wave kommt zusammen mit einer Software und diese Software ist so unfassbar gut für Stream, weil man sich da jeden einzelnen Audiokanal genau anpassen kann an seine Streaming-Bedürfnisse.
Elgato verbinde ich vor allem mit meiner persönlichen Frühzeit in der Branche als Redakteur. Das war also Mitte, Anfang der 2010er. Da war das noch gar nicht so easy, oder? Wir haben uns super dumm angestellt, so ein Spiel tatsächlich zu streamen oder auch Material zu capturen. Und da musste man ganz viel mit diesen Elgato Capture Cards arbeiten und da wirklich komplizierte Verbindungen mit irgendwelchen Kabeln zwischen Spiel und Festplatte ziehen. Das scheint vorbei zu sein, diese Zeit, aber da kriege ich direkt Flashbacks.
Ja, genau so ist das. Also das war damals viel komplizierter, als es heutzutage ist. Ich würde sagen, durch die Corona-Zeit ist Streaming an sich nochmal attraktiver geworden für viele Leute, weil einfach viele während Corona zu Hause saßen, nicht wussten, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Dann haben viele Leute angefangen zu streamen und dann dachte sich vor allem so Companies wie Elgato oder Razer, ich glaube, wir müssen das mehr für die Masse machen, also zugänglicher und einfacher machen, ja.
Toll. Jetzt haben wir die Technikfreunde und Freundinnen da draußen hoffentlich glücklich gemacht. Also das war mein Service für euch da draußen. Vielen Dank dir, dass du das beantwortet hast. Jetzt können wir wieder zu dem schwenken, was du gerade in dem Nebensatz gesagt hast, weil ich sehr spannend fand und auch als, ich sag mal, roten Faden in deinem Portfolio so entdeckt habe, als ich mich auf dieses Gespräch hier vorbereitet habe. Und zwar Anime. Dass das ein Schwerpunkt deiner Arbeit ausmacht. Ich frage jetzt mal ganz naiv, warum eigentlich?
Ja, das ist eigentlich tatsächlich eine gute Frage. Also generell hat mein Interesse an Synchron mit Anime angefangen. Mhm. Ich bin ein RTL2-Kind. Cool. Ich bin damit aufgewachsen, also mit Sailor Moon, mit Dragon Ball, Digimon, Pokémon. Mhm. Und damals auf RTL2 gab es dann auch manchmal, ja, da gibt's so Serien wie Pokito, das waren dann diese Interviewformate. Und da waren dann auch teilweise SynchronsprecherInnen zu Gast. Und da wurde ich überhaupt zum ersten Mal richtig aufmerksam, dass das ja ein Beruf ist. Und dann habe ich sehr früh, ich glaube, ich war 11 Jahre alt, angefangen im Internet nach Gleichgesinnten zu suchen. Ja, die irgendwie eigene Hörspiele schreiben oder sowas. Ich wurde auch fündig. Ich wurde fündig in einem Forum und da habe ich Gleichgesinnte gefunden. Aber wir waren, was uns alle verbunden hat, war irgendwie, dass wir alle Anime-Fans waren. Und diese Liebe zu Anime ist bei mir immer geblieben. Also die ist nie schwächer geworden tatsächlich. Und es gibt, generell wird natürlich in Deutschland alles synchronisiert und auch jedes Studio, es gibt keine Anime-Synchronstudios, das gibt's in Deutschland nicht. Aber es gibt Studios, die sich tatsächlich eher auf Anime, ja, spezifizieren, könnte man schon so sagen. Also die nehmen gerne Anime-Projekte an. Und ich habe einfach über die Zeit aus Zufall teilweise auch, meine Connections eben gerade in diesen Studios geknüpft.
Damals im Alter von 11 Jahren und den Jahren davor, ne, als du das dann gesehen hast und gemerkt hast, ui, das interessiert dich, wusstest du da schon für dich, dass deine Stimme, sage ich mal, ein Instrument ist? Also hattest du da schon so ein Selbstbewusstsein, dass du gesagt hast, ach du, was da aus dem Mund kommt, das ist ja gar nicht mal so übel? Oder entwickelte sich das mit dieser Recherche, was diesen Job ausmacht?
Ja, zweiteres. Auf gar keinen Fall dachte ich, dass meine Stimme für irgendetwas geeignet ist. Ich habe auch noch so ganz, ganz alte Aufnahmen, die ich irgendwie mit einem Headset gemacht habe. Und die klingen furchtbar. Ja? Ich habe gefühlt 10 Sprachfehler. Ich näsel bis zum geht nicht mehr. Also es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und das hat sich aber, also ich habe dann trotzdem dieses Interesse entdeckt und habe wirklich, ja, neben der Schule meine eigenen Skripte geschrieben, sie immer wieder eingesprochen und wirklich regelmäßig geübt und mit diesen Leuten, die ich quasi kennengelernt habe, die jetzt auch fast alle in der Branche arbeiten. Wir haben uns dann gegenseitig Kritik zugeworfen, konstruktive Kritik, und dadurch haben wir uns alle verbessert. Und also da ist ganz, ganz viel Übung hinter und ganz viel Arbeit. Also ich habe nicht sofort gut gesprochen. Also ganz, ganz schlimm war es eigentlich.
Wie viele Jahre Sprechtraining erreichen wir denn, mich denn jetzt hier gerade im Ohr? Also wie soll ich das sagen? Ja, wie viel professionelle Butter auf dem Brot habe ich denn hier gerade vor mir?
Ja, das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil ich ja nie aufhöre, mich weiterzubilden.
Ah.
Ich hatte meinen ersten Auftrag, als ich 17 war und noch zur Schule ging und bin dann nach Berlin gefahren. Ich habe noch meine Lehrerin gefragt, ob ich dafür frei bekomme, obwohl es jetzt ja eigentlich ein bezahlter Job ist, ob ich dann trotzdem für einen Tag nach Berlin fahren darf. Und sie fand das ganz spannend und hat es mir erlaubt. Sie hat dann einfach der Schulleitung was anderes erzählt.
Grüße gehen raus an die Schulleitung, falls sie zuhören. Also es ist verjährt, das ist in Ordnung.
Genau, meinen ersten Job hatte ich dann mit 17, habe aber vorher jahrelang selber zu Hause geübt, weil als Schülerin hast du jetzt auch nicht wirklich den Zugang zu Sprechtraining, sagen wir mal so. Habe mich, glaube ich, 3 Jahre lang bei Studios beworben und keine Antwort bekommen.
Nicht mal eine Absage, sondern keine Antwort?
Ja, keine Antwort.
Bist du sicher, dass die Sachen ankamen?
Bei manchen vielleicht nicht.
Oje.
Aber dann mit 17 kam eine E-Mail aus Berlin. Und das war dann mein erster Auftrag und auch mein erster Schritt in die Branche, ja.
Dieses Sprechtraining, ich habe davon immer mal wieder gehört, weil ja auch jetzt, in meiner Branche, wenn man jetzt viel mit Podcasts und so arbeitet und auch wenn es jetzt nur Interviews sind und keine Synchro-Rollen, wabert das immer mal auch so als ein Gedanke durch die Luft, diese Möglichkeit, so ein Sprechtraining zu machen. Kannst du uns allen, mir auch so ein bisschen, nochmal ganz kurz erklären, was macht man da eigentlich? Also ich stelle mir da viele Menschen mit Korken in dem Mund vor, die da im Raum sitzen und Dinge vorlesen, bis es richtig toll klingt, aber ich habe das Gefühl, dass es Quatsch.
Ja, also Sprechtraining kann generell sehr verschieden aussehen, weil es ja auch immer darauf ankommt, ob man jetzt zum Beispiel auf einer Bühne sprechen möchte oder vom Mikrofon. Mhm. Generell lernt man aber Atemtechniken zum Beispiel, wie beim Singen. Also es sind sehr viele Sachen mit Überschneidungen, die man auch beim Singen braucht. Und im Synchron ist es ja so, dass man es gibt ja auch die Kopfstimme und die Bruststimme, das sowohl im Singen als auch beim Sprechen. Und man lernt vor allem zum Beispiel mit der Bruststimme überhaupt zu sprechen.
Kannst du, ich weiß, das ist richtig doof, aber ich befürchte, du fürchtest das auch schon, dass diese Frage mal kommt, aber kannst du das illustrieren mal? Also wie klingt eine Kopf- versus eine Bruststimme?
Also Kopfstimme wäre ja beim Sprechen eher, wenn man flüstern würde.
Ah.
und die Bruststimme, also wenn ich so normal rede, das ist halt so ein Zwischending, würde ich sagen.
Ja.
Aber wenn ich jetzt ins Synchron rutsche, dann würde ich ja so sprechen.
Wow, das ist eine andere Person, ist ja abgefahren. Krass.
Ja,
und das war jetzt Kopf oder Brust?
Genau, das im Synchron. Also wenn ich so spreche, das wäre die Kopfstimme. Nein, abgefahren. Natürlich nicht die Bruststimme.
Okay, das ist ja abgefahren. Es klingt wirklich wie eine andere Person, die da sich dazwischen, vielleicht eine Schwester von dir, die sich da vor das Mikro geschoben hat. Das ist ja abgefahren. Das ist ja abgefahren. Und gibt es jetzt auch eine, ich sag mal, wie eine Privatstimme, die nochmal ganz anders klingt?
Ich glaube am Telefon. Am Telefon denken viele Leute immer, ich wäre noch minderjährig.
Oh Gottes Willen.
Und dann rufen sie an und sagen so, ja, ist denn die Mama zu Hause? Ja, bei der wohne ich schon lange nicht mehr.
Machst du dir manchmal einen Spaß daraus, mit Leuten in deiner, ich sage jetzt einfach mal, Synchro-Stimme oder in einer der Variationen davon zu sprechen?
Ja, also
nein, wirklich?
Ja, das macht schon manchmal Spaß, aber dann nur so als Gag, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit so reden würde im Synchron, dann würde dir das zum Beispiel auch übel auf den Sack gehen.
Das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Art zu sprechen, weil das so, es ist so pointiert, aber ich glaube, das ist nicht das ganz richtige Wort, was ich suche. Ach, das ist der zweite Kaffee, hat noch nicht so richtig mein Gehirn erreicht, aber also es ist so eine Art sehr, emotional gewichtet zu sprechen, also du setzt da so Akzente dann in der Aussprache, es klingt alles so wie 120% statt nur 100%.
Ja, es ist wirklich schwer zu beschreiben, aber so würde ich es unterschreiben, ja.
Ja. Wurde dir auch bei diesem Sprachsprechtraining ein Dialekt oder sowas raustrainiert? Solche kleinen Sprachfederchen, ne, die so entweder aus der Region kommen, in der man so aufgewachsen ist oder was man so einfach als Sprachfeder so mitgenommen hat. Hast du das auch verlieren müssen?
Tatsächlich nicht. Also ich bin aufgewachsen in Mönchengladbach, da hat man einfach kein Dialekt. Ich bin quasi direkt mit dem Hochdeutsch aufgewachsen. Also ich habe so Sachen wie Kirche gesagt statt Kirche, aber das hat man ja sofort drin. Also das ist nicht so, was ich mir abtrainieren musste bewusst.
Das war für mich ein kleiner frustrierender Moment. Ein guter Freund vor vielen, vielen Jahren hatte mir mal angeboten, hey, der arbeitet in so einem Synchrostudio, ich soll mal Probeaufnahmen machen. Er hat gemeint, das Stimmprofil, er findet das interessant. Ich weiß noch nicht bis heute, wie ich das einordnen soll, aber er findet das interessant. Ich soll doch mal hier was aufsprechen. Und dann habe ich das gemacht und habe mir da wirklich Mühe gegeben, irgendwelche Beispielsätze vorzulesen. Dann wurde das aufgenommen, dorthin gestickt und dann kam Feedback zurück, was mich richtig, also es hat mich, frustriert ist auch zu stark, es hat mich enttäuscht, so ein bisschen traurig gemacht, aber weniger in Bezug auf mich, sondern mehr auf die Art und Weise, wie man auf diese Synchro-Stimmen so blickt. Und zwar war das Feedback so, alles klar, aber wir müssen die zahlreichen Sprachfehler rauskriegen. Wo ich mir dachte, alles klar, ich weiß, dass ich diese Sprachfehler habe, zum Beispiel, also dialektisch bedingt, sowas wie P und B, wenn jemand aus Bremen kommt, sage ich Bremen und nicht...
Ja.
Bremen, da muss ich schon sehr kämpfen mit dem B. Und ich dachte aber, Moment mal, das ist ja das Besondere an der Stimme. Das gehört ja dazu. Das ist ja so, als würde man sagen, ich möchte gern Pizza essen, aber den Belag mache ich runter und will nur den Teigboden. Das gehört für mich so ein bisschen dazu. Aber die Antwort der Profis war, nein, nein, nein. Wir wollen quasi die dialektfreie, sprachproblembefreite Stimme, mit der wir dann arbeiten können. Und ich verstehe das so ein bisschen, aber andererseits, Das macht ja womöglich auch den Charme einer Stimme aus.
Ja, also erstmal macht der Ton die Musik. Wenn man kann hier nicht von Sprachfehlern sprechen. Also Sprachfehlern wäre zum Beispiel Lispeln. Den kann man sich aber in der Logopädie abtrainieren. Aber generell zu sagen, dass Dialekt ein Sprachfehler ist, ist ja schon mal falsch. Dialekt gibt ja auch sehr viel Persönlichkeit und es gibt ja auch Rollen, die durchaus mit Dialekt gesprochen werden müssen. Mhm. Ich würde aber auch einfach sagen, dass, im Synchron musste man sich irgendwann auf eine Version Deutsch einigen. und das ist das Bühnendeutsch. Wir benutzen im Synchron das gleiche Deutsch, was Schauspielern für die Bühne beigebracht wird. Mhm. Das Bühnendeutsch ist das Synchrondeutsch. Und dann sagt man zum Beispiel statt König würde man König sagen. So ist das im Synchron einfach. Es gibt einfach feste Regeln. Und das ist einfach nur, damit es konsequent bleibt. Aber ich bin auch gar kein Freund davon, wenn zum Beispiel jemand jetzt König sagen würde, dann würde ich niemals auf die Idee kommen, sagen, nee, du sprichst das falsch aus. Die Person spricht es immer noch richtig aus. Es ist nur einfach eine andere Version vom Deutschen.
Mit anderen Worten, meine Synchro-Karriere wurde gestoppt von einem harschen Feedback, das nicht schön formuliert war.
Ja, genau. Ja. Ach, das ist ja auch, es ist ja alles etwas, was man durchaus lernen kann oder sich noch beibringen kann, ja.
Kann denn jeder Mensch Synchronsprecher oder Synchronsprecherin werden? Also jetzt alleine von der Tatsache aus, wenn man eine Stimme hat, könnte man auch diesen Job machen?
Also ja und nein. Also generell würde ich sagen, wenn jeder Stimmtyp wird gebraucht, denn im Synchron ist es nicht nur so, dass man diese sehr markanten Stimmen braucht, denn du kannst deine eigene Stimme zu einer markanten Stimme machen. Denn wenn ich so rede, habe ich auch keine markante Stimme. Aber wenn ich im Synchron rede, dann habe ich plötzlich eine markante Stimme. Das ist halt einfach...
Es ist, als wäre so ein Werbeblock plötzlich hier angegangen. Man hört so eine Stimme aus der Werbung irgendwas erzählen. Das ist fantastisch.
Genau, du kannst aus deiner eigenen Stimme eine markante Stimme machen. Natürlich haben Leute auch von Geburt an eine markante Stimme. Aber... Jetzt als Beispiel, eine sehr, sehr markante Stimme ist im Synchron, zwar kriegt man dann vielleicht coole Rollen, aber man kriegt durchaus teilweise weniger Rollen, weil wenn du zu markant bist, dann fällst du zu sehr raus. Im Synchron sollte es ja eigentlich so sein, dass du dich auf das Werk konzentrieren kannst und alles ineinander verschwimmt. Das heißt, eine zu markante Stimme darf eigentlich nicht herausstechen, außer du bist jetzt so ein Bruce Willis oder so, da wollen die Leute das, ja? Dass so ein Manfred Lehmann sehr markant klingt. Das heißt, im Synchron wird die Gesellschaft ja wiedergespiegelt. Das heißt, jede Stimme, jeder Stimmtyp wird gebraucht. Aber wenn du dir dann zum Beispiel, also du brauchst so eine gewisse Affinität zum Schauspiel, wenn du wirklich komplett monoton sprichst und nicht mehr aus diesem Muster herauskommen kannst, dann ist das vielleicht nicht unbedingt der richtige Job für dich. Aber es ist ja trotzdem alles etwas, was man lernen kann. Und ich würde dann auch behaupten, sowas wie eben Lispeln kann man sich in der Logopädie ja zum Teil abtrainieren. Wenn das aber nicht klappt, dann bist du leider auch nicht für den Job gemacht.
Und wenn es lispelnde Charaktere sind?
Ja, das werde ich auch oft gefragt, tatsächlich. das funktioniert trotzdem nicht, denn du würdest ja... Also, wenn du zum Beispiel eine Person bist, die lispelt und gerne synchron sprechen wollen würde, du willst ja einen Job bekommen, du willst vielleicht sogar von dem Job leben. Du müsstest also auf diese eine Rolle warten, die lispelt und auf die du dann auch noch passt. Und das passiert vielleicht einmal in deinem Leben.
Ja. Verstehe. Was du da auch gesagt hast mit den markanten Stimmen, da musst du ja auch direkt dran denken, das ist ja im Grunde das gleiche wie bei Schauspielerinnen und Schauspielern im Fernsehen oder im Theater auch. Wenn ich zum Beispiel Willem Dafoe irgendwo sehe, sehe ich nicht die Rolle, die er spielt, sondern denke mir, ach guck mal, Willem Dafoe hat mal wieder ein Abenteuer erlebt, das schaue ich mir jetzt an. Und, ja. Und das sind genau, wahrscheinlich ist es genau dieses Phänomen. Kannst du trotzdem sagen, ob es so, das würde mich mal auch brennend interessieren, ob es so Stimmfarben oder Stimmhöhen sind, die vielleicht momentan besonders gefragt sind, wo du sagst, so Mensch, also du hast da Gold im Mund?
Ja, das, also ich glaube, das gibt es tatsächlich. Was ich zum Beispiel mitbekommen habe in den letzten Jahren, dass der Trend bei Frauenstimmen eher in die tiefe und freche Richtung geht. Mhm. Also wenn du so eine crispy Stimme hast als Frau, die so richtig badass klingt, das wird aktuell sehr gefeiert in der Branche, ja.
Kannst du dir erklären, warum? Also, wie entstehen denn solche Trends?
Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich leider nicht. Meine Vermutung wäre einfach, dass grundsätzlich der Charakter einer badass Frau immer beliebter wird, was natürlich gut ist. Mhm. Und die müssen mehr besetzt werden und dann ist da natürlich auch die Nachfrage nach solchen Stimmen einfach höher, weil Hollywood das quasi vorlegt.
Was ist denn die Range von deiner Stimme? Wie würdest du das denn beschreiben, was du so kannst und vielleicht auch am liebsten machst?
Ja, also wenn ich zum Beispiel so ein Portfolio mache, um das irgendwelchen Studios zu schicken, dann schreibe ich eigentlich, dass ich so quasi... Es kommt auch immer drauf an, ob wir jetzt von Real- oder von Trickfilm sprechen. Also ich könnte zum Beispiel kein reales 6-jähriges Mädchen sprechen, aber ein Trickfilm-Mädchen, was 6 Jahre alt ist, könnte ich wahrscheinlich durchaus sprechen.
Sagst du Trickfilm?
Ja, oder Cartoon, Anime. Ich wollte das jetzt einfach alles in einen...
Entschuldige, nee, ich gar nicht wegen des Wortes selbst, aber ich finde es fantastisch, wie du es aussprichst. Trickfilm. Ich habe noch nie so ein betontes I in diesem Wort gehört. Das ist ja unglaublich. Okay, entschuldige, ich war kurz abgelenkt, weil jetzt...
Alles gut.
So hat er die noch nie gehört. Okay, entschuldige. Also, genau, ja.
Ja, genau. Also es kommt dann darauf an, ob es eben ein Cartoon ist, ein Trickfilm oder eben eine reale Rolle. Bei realen Rollen ist meine Range durchaus kleiner. Also da werde ich, ich würde sagen, also ich bin zwar 31 Jahre alt, aber mein Stimmalter ist theoretisch jünger. Ich werde meistens eher so auf Teenager, junge Erwachsene besetzt.
Ja.
Das wäre im Real so, da ist meine Range auch gar nicht höher, aber wenn es jetzt ein Cartoon ist, da kann ich durchaus auch einen kleinen Jungen sprechen. Also ich habe in Anime auch kleine Jungs gesprochen.
Hast du jemals in deinem Leben eine Phase gehabt, jetzt kannst du es ja offenlegen, in der du dachtest, okay, ich möchte gerne eine ganz andere Stimmfarbe. Ich gucke da neidisch auf Kolleginnen und Kollegen, weil ich kann das kurz einrahmen, warum ich diese Frage stelle. Ich hatte in meinem Leben so eine Phase, und ich wollte ja nie sowas werden, was du machst, aber es gab eine Phase, als ich studiert habe, mit Anfang 20, da habe ich Tom Waits entdeckt. Und ich weiß nicht, ob du Tom Waits kennst, aber das ist wie beschreibt man ihn, so ein Jazzmusiker, der auch mittlerweile recht alt ist, so Ende 60, Anfang, obwohl wahrscheinlich schon in den 70ern. Und der hat eine Stimme, der klingt wie ein angetrunkener alter Kater. Das ist wirklich Raspelholz, also unglaublich, wie das klingt. Schmirgelpapier, ganz, also kernig, kantig. Du hast das Gefühl, du könntest dich beim Zuhören mit deinen Ohren verletzen, weil das so schmiergelig ist. Aber ganz toll. Und ich fand das natürlich großartig. Und kaum eine Stimme könnte weiter von meiner Klangfarbe weg sein als sein. Und dann dachte ich mir, naja, gar kein Problem. Ich bin zwar nicht Raucher, aber ich fange jetzt einfach an zu rauchen. Und ich trinke jetzt auch nicht jeden Tag Whisky, aber das mache ich jetzt. Dann habe ich jeden Tag in meiner doofen WG, habe ich dann geraucht, obwohl ich nicht Raucher war, und habe Whisky getrunken, weil ich mir dachte, okay, die Stimme wird sich verändern. Und nach einer Woche ging es mir so furchtbar, also körperlich habe ich das Experiment wieder abgebrochen, kann das nicht empfehlen, hat natürlich auch nicht geklappt, ich war eine Woche lang richtig krank auch, also ich lag nur im Bett dann, aber das war mein Versuch und deswegen komme ich zu der Frage, hast du jemals versucht, deine Stimme dahingehend, ich sag mal, dauerhaft zu manipulieren, zu verändern?
Nein, also zu verändern habe ich tatsächlich nie versucht. Ich war auch mit meiner Sprechstimme eigentlich immer zufrieden, weil ich eben großer Anime-Fan bin und ja, meine Stimme ist ja recht hoch, würde ich sagen. Inzwischen ist sie ein bisschen tiefer geworden, was ganz gut ist. Aber ich kann halt dadurch, dass im Anime sehr viele hohe Stimmen gebraucht werden, konnte ich viele Charaktere bedienen, was mir natürlich sehr gefallen hat, was mir Spaß gemacht hat. Aber ich singe auch gerne und ich spiele Gitarre und ich konnte, ich habe als Schülerin angefangen, Musikunterricht zu nehmen und ich war sehr frustriert, weil ich viele meiner Lieblingssongs einfach nicht singen konnte, weil meine Stimme zu hoch ist. Ich komme beim Singen nicht so tief. Und das hat mich schon frustriert. Inzwischen ist es besser geworden, vor allem weil ich gelernt habe, auf der Gitarre dann irgendwann meine eigene Tonlage zu spielen. Aber es hat mich schon als Teenager, ich habe viel, sagen wir mal, Post-Hardcore und sowas gehört und auch Metal und sowas und Rock und ich bin Sopran, ich konnte diese ganzen Lieder nicht richtig mitsingen. Also nicht, es schon mitsingen, aber es klang halt nicht gut.
So, in Deutschland gehen jetzt die Google-Tabs auf, meine übrigens auch, und googeln, wie klingt Sopran.
Das ist die höchste Tonlage.
Alles klar. Sehr gut. Okay, wichtige Frage. Singst du Karaoke auch gerne? Also wenn du irgendwo in der Stadt unterwegs bist und Leute sagen, Mensch, guck mal, da steht ein Mikro und eine Bar drumrum, lass uns reingehen, sagst du dann jawohl?
Ja.
Ach, Quatsch.
So. Ich liebe Karaoke.
Das ist jetzt wird es nämlich hochspannend. Also die ganze Zeit schon, aber jetzt erst recht, weil folgendes. Ich bin ja der Meinung, Karaoke wurde ja geschaffen für Menschen, die gar nicht so dolle singen können, um ihnen auch mal die Möglichkeit zu geben, ne, das Gefühl der Bühne zu erleben und einfach vor Publikum zu singen. Wenn man so möchte, eine Art Safe Space für Menschen, die nicht wissen, wie ihre Stimme eigentlich funktioniert. Und dann gibt's aber manchmal auch Leute, und da zähle ich die jetzt mal dazu, die steigen dann auf diese Bühne, fangen an zu singen und alle im Raum, erster Gedanke, um Gottes Willen, schönere Klänge wurden niemals in diesen vier Wänden vernommen. Zweiter Gedanke, na toll, jetzt kann ich nicht mehr auf die Bühne, weil der Qualitätsmaßstab jetzt einfach viel zu hoch ist. So, und jetzt frage ich mich, als du als eine Betroffene, die das Qualitätsniveau anhebt in diesem Raum, hast du da ein schlechtes Gewissen manchmal? Sei ehrlich.
Nein, weil ich tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht für Fishing for Compliments.
Ich glaube dir jetzt schon nicht, nein.
Ich bin keine super Sängerin. Vor allem, also wenn ich jetzt irgendwie so, es gibt ein paar Lieder, die kann ich gut singen.
Ja.
Und wenn ich zum Beispiel jetzt Musical singe, also Ariel. Ariel, die kleine Meerjungfrau. Das sind so Lieder, die kann ich gut singen, weil die sind genau meine Tonlage. Aber die meisten Lieder, die so in den Charts sind, sind einfach nicht meine Tonlage. Und dann klinge ich halt auch nicht so super. Ich klinge okay. Also ich klinge wahrscheinlich schon ein bisschen über dem Durchschnitt als der normale Karaoke-Sänger. Aber es ist nicht so, dass ich die Bühne wegfege.
Darf ich mal fragen, wenn wir jetzt die Situation hätten, du stehst jetzt in so einer Karaoke-Bar, ich weiß es nicht, Hamburger Reeperbahn, hier gibt es eine ganz fantastische Thai-Oase, heißt sie, habe ich schon viele Abenteuer erlebt, und stell dir vor, du hättest dann da so eine Speisekarte, so sieht das ja immer aus, und statt Essen sind dann diese Songs drin, durch die man so blättern kann. Was ist denn so ein Song, nach dem du dann immer Ausschau hältst, wenn du jetzt überlegst, ich würde gerne singen, gibt es da einen, den du da besonders gerne singst?
Also ich würde jetzt sagen, in den letzten Jahren sind es wahrscheinlich alle Lieder von Billie Eilish, weil ich einfach riesiger Billie Eilish-Fan bin und sie mit den meisten Songs auch meine Tonlage trifft.
Aber hat sie nicht so eine etwas tiefere Stimme?
Nee, tatsächlich okay, nicht. Also sie kommt tiefer mit ihrer Stimme als ich, das stimmt schon. Aber grundsätzlich kommt sie auch höher als ich. Also sie hat einfach eine sehr große Range.
Ah, jetzt weiß ich auch, warum ich die Frage gestellt habe. Ich kenne natürlich vor allem nur ein Lied von ihr. Na klar, Bad Guy. Und das habe ich als sehr tief im Kopf, deswegen diese doofe Frage. Genau. Apropos Frage, gut, dass du fragst, wenn ich die Möglichkeit hätte. Es gibt immer zwei Lieder, die ich anstimmen würde. Und zwar zum einen Fly Me to the Moon, wow.
Ja, oh, also, liebe ich.
Ja, aber wahrscheinlich nicht, wenn du es hören würdest. Ich finde es aber immer ganz fantastisch, wenn ich es dann singen kann. Und das andere, Achtung, da, das ist wirklich etwas, damit kriegst du den ganzen Raum auf deine Seite, egal wie alt oder jung alle sind. Und zwar Unwritten, Natasha Bedingfield.
Oh ja, auch sehr gute Wahl. Ganz ich würde bei beiden Liedern mitsingen.
Ja, bitte nicht, weil dann hört man ja, wie doof das ist.
Nein.
Oh Mann, okay. Also Karaoke auch. Wie ist es denn mit Theater? Du hattest vorhin gesagt, es ist gar nicht so übel oder im Grunde sogar noch mehr als das, wenn man auch so eine gewisse Affinität zum Theaterspielen hat. Ich kann mir das auch gut vorstellen, weil wenn du da in so einer Synchro-Booth stehst, dann bewegst du dich ja auch mit und es hilft sicherlich auch da so ein bisschen sich reinversetzen zu können in diese Figuren, die du da vertonst. Machst du das denn auch selber? Also spielst oder spieltest du Theater?
Nein. Also ich habe in der Schule ein bisschen Theater gespielt. Ich habe auch überlegt, ob ich das weitermachen möchte, aber ich habe dann für mich herausgefunden, also ich hätte, glaube ich, theoretisch nichts dagegen, auf der Bühne zu spielen. Ich glaube, das würde mir auch Spaß machen, aber es macht mir mehr Spaß, nur vorm Mikrofon zu stehen und ich habe nicht Zeit für alles, daher musste ich mich auf eine Sache konzentrieren.
Ja, das führt mich zu einer Frage, die wollte ich eigentlich erst später stellen, aber wenn du schon sagst, du hast nur begrenzt Zeit, ne, und die Auftragsbücher sind ja auch irgendwann mal voll. Wie ist das denn eigentlich so, jetzt im Jahr, ich sag mal 2024, als Synchronsprecherin zu arbeiten mit dem Profil, das du hast, also so einen leichteren Schwerpunkt, ne, auf die Anime-Sachen, aber nicht nur, mit deinem Stimmprofil. Wie leicht oder schwer ist es denn jetzt gerade davon zu leben?
Okay, da muss ich ein bisschen weiter ausholen.
Unbedingt, gerne.
Also erstmal ist es für mich ein bisschen schwieriger, weil ich in NRW wohne und NRW ist kein Synchronstandort.
Oh.
Moment, ich muss kurz husten.
Bitte, bitte.
So, also NRW ist kein Synchronstandort. Die drei größten Standorte sind Berlin, danach kommt München und auf dem dritten Platz ist Hamburg.
Mhm.
Das sind die Synchronstädte. Da sind die ganzen Studios versammelt und Studios buchen ungerne Leute außerhalb ihrer eigenen Stadt. Einfach, was ganz einfach daran liegt, dass zum Beispiel Berlin immer nur für den nächsten Tag plant.
Um Gottes Willen.
Ja, es ist ein sehr stressiger Job, wenn es darum geht. Aber du weißt als Synchronsprecher teilweise erst abends, wie dein nächster Tag aussieht. ja. Und das ist einer der Gründe, warum es für mich zum Beispiel schon mal schwieriger ist. Ich habe über die Jahre meine Connections gemacht. München ist da ein bisschen entspannter. Die buchen schon, sag ich mal, eine Woche im Voraus. Mhm. Da kann ich mich dann schon mal darauf einstellen. Das heißt, ich pendel erstmal viel, weil ich dann zu den Studios fahren muss. Es gibt natürlich so das eine oder andere Studio in NRW. Es gibt auch in Frankfurt ein paar. Die sind natürlich zugänglicher für mich. Aber erstmal ist das schon mal eine Hürde. Ich habe auch vor, nach Berlin zu ziehen, aber es ist halt auch nicht immer einfach, eine Wohnung dort zu finden.
Mhm.
und ich habe erst letztes Jahr zu Ende studiert.
Mhm.
Ich habe Germanistik studiert und nach meinem Studium habe ich angefangen, nicht nur synchron zu machen, sondern ich habe auch angefangen, als Dialogbuchautorin zu arbeiten.
Oh.
Das heißt, ich kann auch von zu Hause arbeiten und schreibe die Bücher, die Skripte, die man dann im Synchronstudio benutzen muss, also vorlesen muss. Das ist tatsächlich sehr üblich in der Branche. In der Branche ist es so, dass viele Synchronsprecher noch nebenbei als Dialogbuchautor arbeiten oder eben als Regisseur. Das ist, viele Sprecher machen nicht nur eine Sache.
Mhm.
Und jetzt, wo ich noch Dialogbücher schreibe, kann ich davon leben. Weil jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel 1 bis 2 Mal in der Woche im Synchronstudio bin und den Rest der Tage sitze ich zu Hause und schreibe die Skripte.
Mhm.
Ja.
Dieser Umzug nach Berlin, hat er sich quasi bis jetzt eher aufgeschoben, weil du noch dieses Studium beenden wolltest?
Ja.
Und das wiederum war quasi wichtig für die Drehbucharbeiten dann.
Genau.
Alles ergibt Sinn. Ich verstehe es. Das Mosaik kommt zusammen. Verstehe. Es stehen ja jetzt zwei Buchstaben im Raum, in diesem Jahr so sehr wie wahrscheinlich noch nie, im Jahr davor aber auch schon, vor denen ja nicht nur die Synchrobranche großen Respekt hat, und zwar sind es die Buchstaben K und I. Oh. Es tut mir leid, aber ich muss fragen, weil es ist, und zwar die Sache mit der künstlichen Intelligenz und Stimmprofile werden replikiert von KIs und Synchrosprecherinnen und Sprecher haben Angst um ihre Jobs, weil es jetzt Technologie gibt, die das vielleicht auffüllen könnte. Ich frage mal erstmal so, inwiefern berührt das denn jetzt schon deinen Job und dein Arbeitsfeld bei dir persönlich? Also bekommst du da schon was mit bei dir selbst?
Ja, leider. Vor allem in der Gaming-Branche. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja, das kann ich eigentlich so frei heraus sagen. Wenn ich jetzt für ein Spiel angefragt werde, was zum Beispiel von Sony ist, dann bekomme ich von Sony normal, also immer, vorher ein NDA, das ich unterschreiben muss. Und vorher war es einfach, also bevor KI so ein Thema wurde, war es immer das Gleiche. Ich darf nicht darüber sprechen, bla bla bla, und habe einfach unterschrieben. Jetzt muss ich mir jeden Vertrag komplett durchlesen, weil gerade Spiele jetzt austesten möchten, ob zum Beispiel ich als Sprecherin jetzt nur eine Stunde lang für sie aufnehme und den Rest benutzen sie dann, also sie versuchen dann bei mir die Erlaubnis einzufangen, dass sie anhand dieser Stunde, die ich für sie eingesprochen habe, eine KI erstellen dürfen, um dann noch mehr Texte zu reproduzieren. Mhm. Und da ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, viele würden dann argumentieren, aber ist doch super, dann kannst du ja mehr Geld rausbekommen, sitzt zu Hause und kriegst ja dann trotzdem dein Geld. Mhm. Aber das ist ja nicht, was wir als Sprecher wollen. Wir machen diesen Job, weil wir ihn lieben. Ich möchte vorm Mikrofon stehen, meine Emotionen herauslassen. Ich möchte nicht zu Hause sitzen und Geld bekommen für nichts machen. Mhm. Ich mache diesen Job ja, weil ich ihn liebe und nicht, weil ich zu Hause sitzen möchte und nichts tun möchte.
Ich kann mir vorstellen, so wie ich den Kapitalismus einschätze, dass es auch Verträge dann gibt, die eben sagen, naja, wir bezahlen dich für die Stunde, aber die KI, das ist dann nicht mehr Teil des Honorars.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Gibt es denn für euch Synchrosprecherinnen, Sprecher so eine Art Lobby, eine Gewerkschaft oder irgendwas, wo ihr sagen könnt, okay, das ist alles ganz schöner Quatsch, wir machen hier organisiert Widerstand gegen so eine Entwicklung, gibt es das?
Ja, es gibt einen Synchronverband, der hat seinen Sitz in Berlin und wir kämpfen natürlich alle zusammen, dass wir versuchen vor allem neue Leute, die in die Branche kommen, neue SprecherInnen zu sensibilisieren, dass auch wenn sie ihren ersten Jobauftrag bekommen, dass sie ihn trotzdem ausführlich durchlesen und auch wenn es teilweise sehr attraktiv für sie sein könnte, weil es ihr erster Schritt in die Branche sein könnte, sollen sie uns bitte nicht alles, was wir uns aufgebaut haben, kaputt machen, indem sie sagen, ja, ich durfte eine Stunde aufnehmen, der Rest ist dann zwar KI, aber ich bin endlich dazu gekommen, was aufzunehmen. Ja, wir versuchen da auf jeden Fall alle zusammenzuhalten und die Leute mehr zu sensibilisieren.
Was ist denn so dein Gefühl? Ist das ein Kampf gegen Windmühlen oder klappt das schon ganz gut, diese gemeinsame Solidarisierung?
Das ist aktuell noch schwer zu sagen, was das für Auswirkungen haben wird. Aber aktuell gibt es zum Beispiel in Hamburg ein Gaming-Projekt, was eben diesen Vertrag aufgesetzt hat mit der KI. Mhm. Und die Sprecher haben alle zusammen für sich entschieden, dass sie nicht an dem Projekt teilnehmen möchten und den Vertrag nicht unterschreiben. Das heißt, das Projekt wurde immer noch nicht aufgenommen, weil der Vertrag noch nicht geändert worden ist. Und da sieht man dann, dass es was bringt, ja.
Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, da bin ich mal ganz gespannt, wie das weitergeht. Ich erinnere mich, vor einiger Zeit habe ich auch mit einem Synchronsprecher mich unterhalten, der auch in einem Theaterstück hier in Hamburg mitgespielt hat und da, also die Augen von der Euphorie nach der Aufführung auf der Bühne wandelten sich ganz schnell in so eine traurige Niedergeschlagenheit, als es dann mal um dieses Thema ging, weil er wirkte da weniger... weiß ich nicht, optimistisch. Also er sagte, er hat jetzt schon Jobs verloren, weil Auftraggeber jetzt wieder in der Synchrobranche, was Filme angeht, gesagt haben, wir arbeiten mit einer KI. Also dass da es schon Einschläge gab, die ihnen wirklich, also wortwörtlich Geld gekostet haben.
Ja, das ist leider tatsächlich, es hat bereits Auswirkungen, ja.
Wenn wir gerade eh bei den etwas schwierigeren Themen sind, da gibt es noch eines, was mich auch sehr interessieren würde, wie du dazu stehst. Und zwar, es gibt ja jetzt schon seit längerer Zeit, aber mein Gefühl ist in den letzten Monaten gehäufter, dieses Phänomen, dass, und jetzt sind wir wieder bei Spielen, aber auch durchaus bei Filmen, die Publisher, die Leute, die die Sachen vermarkten, sich dazu entscheiden, für manche Rollen statt professioneller Sprecherinnen und Sprecher Influencer zu engagieren. Ach, das Ausatmen, ich höre schon, das ist ein Thema, mit dem du dich auch schon auseinandergesetzt hast, weil der große Vorteil ist natürlich dann für diese Publisher, dass sie sagen können, na, alles klar, das sind Namen, die können wir dann auf die Packung draufschreiben, das finden die Leute toll, die haben dann Fans, die kommen deswegen ins Kino. Dann gibt's aber auch, wie ich jetzt schon so ein bisschen lesen konnte, natürlich auch Stimmen dann der professionellen Sprecherinnen und Sprecher, die sagen, naja, also das ist ja auch ein bisschen Quatsch, weil das ja unseren Job auch so ein bisschen in den Schlamm zieht, weil da fließt so viel Ausbildung und Arbeit und Fleiß rein, diesen Jobs gut hinzubekommen. Und jetzt tauchen hier Menschen auf, die halt wegen ihrer Bekanntheit vor allem gebucht werden. Wie stehst du denn dazu?
Ja, also sagen wir mal so, man muss erstmal unterscheiden, dass wenn wir jetzt zum Beispiel von Disney sprechen, ja, und die haben jetzt einen Animationsfilm in Amerika rausgebracht, die nehmen dann zum Beispiel The Rock oder so als Sprecher. Das ist tatsächlich etwas, was mehr Leute ins Kino bringt. Mhm. Und dann steht aber allgemein in dem Vertrag drin, wenn die das dann woanders publishen, in anderen Ländern drin, hey, dieser Charakter sollte mit einem Prominenten besetzt werden. Aber wir haben in Deutschland nicht unbedingt ein Äquivalent zu The Rock. Also ich bin mir dann nicht sicher, letztendlich bin ich mir dann gar nicht sicher, wenn die dann zum Beispiel irgendeinen TikToker oder so nehmen, ja, ob es letztendlich mehr Leute ins Kino bringt. Also da bin ich mir nicht mal ganz sicher und ich habe leider auch nie eine Statistik dazu gefunden. Ja. Also ist das schon mal fragwürdig. Ich finde, wenn jemand so ein kleines Cameo hat irgendwo, einfach nur so ein, zwei Sätze hat und man dann sagt, hey, übrigens, falls ihr die und die Person hat mitgesprochen, vielleicht findet ihr sie ja im Film, finde ich das gar nicht schlimm. Also wenn irgend so ein Promi mal ein, zwei Sätze irgendwo spricht, gar kein Thema. Das bringt einen auch nicht komplett aus dem Film raus. Problematisch wird es, wenn solche Promis oder Influencer große Rollen sprechen. Mhm. Da bin ich komplett gegen. Es nervt mich. Und die größte Frechheit an dieser ganzen Sache ist, dass wir zum Beispiel als neuestes Beispiel haben wir ja diesen Transformers-Film. Mhm. Da wurden, glaube ich, vier große Rollen mit TikTokern besetzt. Die haben keine Sprecherausbildung. Wie du eben schon schön zusammengefasst hast, das sind Laien. Also die haben keine Ahnung von dem Job. Fangen wir erstmal bei dem Studio an. Das Synchronstudio muss mit diesen Leuten arbeiten. Und ich kann dir mit Sicherheit sagen, jedes einzelne Studio würde dir sagen, die Arbeit mit diesen Leuten ist der größte Pain in the Ass. Was nicht an deren Persönlichkeit liegt, sondern einfach, weil sie so unprofessionell sind, dass jede Aufnahme 5-mal so lange dauert wie mit einem Synchronsprecher. Ja, ja. Das heißt, es nimmt so unfassbar viel Zeit raus und die Leute im Synchronstudio sind dann immer noch nicht mit dem Ergebnis zufrieden. Wie denn auch? Denen fehlt ja eine jahrelange Ausbildung. Mhm. Und die größte Frechheit an der Sache ist auch, dass zum Beispiel so ein TikToker dann auch teilweise 5-mal so viel bezahlt wird wie ich. Mhm. Einfach weil der Werbevertrag ganz anders aussieht. Die haben dann zum Beispiel Disney fragt dann bei der Agentur nach, hey, können wir diesen Influencer als Sprecher haben? Und dann sagt die Agentur, klar, der wird dann aber nicht pro Take zum Beispiel bezahlt, wie wir Synchronsprecher in einem Film oder in einer Serie, sondern es gibt eine große Pauschale, weil es einfach ein Werbevertrag ist, der da aufgesetzt wird. Aber da nimmt Disney dann das Geld in die Hand, aber wir bekommen dann nur unsere, in Anführungszeichen, normale Synchrongage oder eine Kinogage. Für Kinofilme bekommen wir mehr und das ist natürlich die größte Frechheit.
Boah, also danke, dass du da mal so einen kleinen Einblick lieferst. Das war mir so jetzt auch noch gar nicht klar, die Zusammenhänge. Würdest du denn sagen, davon ausgehend, wenn jetzt da draußen bei den Zuhörern und Zuhörern Menschen sitzen, die sagen, Mensch, ich bin kurz davor, in diese Branche selber reinzugehen, weil ich die Stimme mitbringe, vielleicht auch schon eine Ausbildung oder sowas gemacht habe und das Gefühl habe, ich könnte da was reißen. Ist das denn etwas, wo du sagen würdest, ich kann euch das empfehlen? Das ist eine Branche, in der kann man auch wirklich eine Existenz aufbauen?
Ja, schon. Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass wenn man es hauptberuflich machen möchte, führt kein Weg daran vorbei, in einen der drei genannten Städte zu ziehen. Ja, ja. Also man muss in Berlin, München oder Hamburg wohnen. Es geht nicht anders. Ja. Falls du es hauptberuflich machen möchtest und dich aufs Sprechen konzentrieren möchtest, wenn du sagst, ich möchte hauptsächlich Dialogbuchautor sein und nur manchmal sprechen, dann kannst du überall wohnen und da musst du halt manchmal pendeln, aber das ist ja dann grundsätzlich von zu Hause aus. Aber als Sprecher musst du in einen von diesen drei großen Städten ziehen und du musst, einerseits ist das ein sehr erfüllender Job, aber du musst auch sehr flexibel sein. Du musst damit klarkommen, dass manchmal einen Monat zum Beispiel sehr wenige Aufträge reinkommen. Du musst einfach damit klarkommen, dass das eine Künstlerbranche ist und dass dein Gehalt eben sehr unterschiedlich ausfallen kann. Jeden Monat, jede Woche. Manchmal zahlen die Studios auch nicht direkt. Jedes Studio hat einen anderen Zeitrahmen, in dem sie dich bezahlen. Das heißt, dein Gehalt kommt immer komplett random auf deinem Konto an.
Oh Gott, das kenne ich auch, ja.
Ja. Also wenn man eine Person ist, die generell sehr flexibel und so ein spontanes Mindset hat und sich auch für Schauspiel interessiert, dann auf jeden Fall. Aber wenn du eine Person bist, die wirklich alles organisiert und sehr regelmäßig braucht, dann ist das vielleicht nichts für dich, ja.
Mhm. Wie kommst du denn damit klar? Hast du einfach so ein unfassbar starkes Nervenkostüm oder ist das Gewohnheit, mit diesen Arbeitsbedingungen zu arbeiten und zu leben?
Ja, Gewohnheit und auch so ein Kompromiss, dass ich das überhaupt machen darf. Man gewöhnt sich leider dran. Manchmal würde ich mir natürlich schon mehr Regelmäßigkeit wünschen, aber man findet sich damit ab. Ja.
Vielleicht jetzt zum Ausklang versuchen wir nochmal ein leichteres Thema zu finden, damit wir beide nicht so traurig rausgehen. Und zwar nochmal zu deiner Stimme. Die ist ja wortwörtlich Gold wert. Wie pflegst du deine Stimme? Also, was ich meine ist, also es liegt ja so ein bisschen auf der Hand. Natürlich, wenn es der Stimme gut geht, dann geht es auch dir und deiner Arbeit gut. Aber gibt es so Dinge, von denen du weißt, die sind wichtig, einfach um deine Stimme zu schonen? Oder wenn du weißt, du hast jetzt eine wichtige Aufnahme morgen, weil du eben davon erfahren hast, sprichst du einfach nicht mehr den ganzen Tag, um sie zu schonen? Also, wie gehst du damit um?
Also ich würde sagen, über die Jahre sind meine Stimmbänder sehr trainierend worden. Das heißt, wenn ich jetzt den ganzen Tag im Studio spreche, dann hört man mir das gar nicht an. Also die ist so trainiert, dass ich wirklich den ganzen Tag reden kann, ohne dass ich heiser werde. Ich werde sehr, sehr, sehr selten heiser. Dann gibt's natürlich so ein paar Tricks, dass man sich dann noch so ein Gelo Revoice reinschmeißen kann.
Ja, ich habe heute meine bestellt für die Gamescom, Kirsch, Geschmack. Also wenn sie dir ausgehen sollten auf der Gamescom, komm vorbei, ich habe eine große
Perfekt.
Packung.
Perfekt, danke schön. Ja. Also wenn ich sehr laut sprechen muss die ganze Zeit, dann werde ich natürlich auch heiser. Mhm. Aber wie gesagt, dann hat man sowas wie Gelo Revoice. Wenn ich jetzt eine wichtige Aufnahme, also wichtig sind ja alle Aufnahmen, egal welche ich im Studio habe. Es gibt dann so kleine Sachen wie zum Beispiel, ich kann vorher keine Backwaren essen, weil dann ist es, dann ist der Hals schleimig und man hört dann so Mundgeräusche im Mikrofon, genau. Und Milch trinken würde auch nicht gehen. Ich trinke eh keine Milch, aber theoretisch Milch trinken vor Synchronaufnahmen geht auch nicht. Da wird der Hals auch schleimig. Das sind so kleine Sachen, aber an sich muss ich meine Stimme nicht wirklich schonen.
Ist es schon mal passiert, dass du eine Erkältung hattest und da reihenweise Aufträge weggefallen sind?
Ja, schon, ja.
Sagen dann nicht die Leute, okay, wir hätten dafür einen Charakter, der Erkältung hat in der Szene?
Leider nicht, da müsste ja wirklich genau in dem Moment ein Charakter vorkommen, auf den ich auch passe. Also die Wahrscheinlichkeit immer, dass so ein Charakter vorkommt, ist immer sehr gering. Ja. Ich würde auch nicht sagen, dass reihenweise mir Aufträge wegfallen. Es ist, vielleicht habe ich, glaube ich, nur einen Charakter dadurch verloren, weil ich sehr lange krank war. Ja, also ich hatte eine Lungenentzündung.
Ach du liebe Zeit.
Ja, genau. Aber ansonsten ist es so, wenn man ist ja für gewöhnlich eigentlich nur so richtig erkältet, dass man es hört, vielleicht eine Woche. Ja. Und dann kann man dem Studio auch sagen, hey, ich bin krank, können wir das nächste Woche aufnehmen? Das, ja. In den meisten Fällen ist das kein Problem.
Ja. Dann eine allerletzte Frage noch in Bezug auf die Gamescom jetzt dann nächste Woche. Wie wichtig ist die eigentlich für dich beruflich, so eine Messe? Ich weiß, hier sind ja vor allem auch immer wieder Entwicklerinnen und Entwickler, die Spiele machen zu Gast. Und für die ist das nach wie vor allem für die kleineren Studios, eine ganz wichtige Messe, um die richtigen Leute kennenzulernen, um womöglich sogar schon Publishing-Verträge abzuschließen. Wie ist das bei dir? Spielt diese Messe für deine Arbeit auch eine berufliche Rolle?
Ja, grundsätzlich bin ich da, um Werbung zu machen. Also ich werde auch dafür bezahlt, dass ich dort bin.
Ja.
Aber Networking ist da auf jeden Fall auch ein Thema. Also es gibt ja die Indie Area, das ist meine Lieblingsarea auf der Gamescom.
Ja.
Genau. Und da findet ihr mich auch über immer all die Jahre, weil ich da immer so rumwusele und auch mein Spiel vorstelle. Und es ist tatsächlich so, dass über die Jahre, wo ich jetzt in dieser Indie Area war, auch natürlich Networking betrieben habe. Ich habe viele Publisher, viele Studios kennengelernt. Und inzwischen ist es, glaube ich, so, dass in der Indie-Arena ihr mich bei 4 verschiedenen Spielen schon hören könnt, weil ich für sie
wirklich?
Aufgenommen habe.
Ja. Moment mal, kannst du die nennen?
Also es gibt
das Salmon?
Genau, MS Salmon.
Ja.
Dann haben wir noch Elements Destiny.
Moment, ich muss das vor Augen haben, weil es alles visuell bei mir, damit ich das einmal gesehen habe. Ah, ich hab's hier gerade, ja, okay. Das, um es den Leuten zu beschreiben vielleicht, obwohl ich glaube, das musst du machen. Wie würdest du das beschreiben den Leuten?
Es ist auch von einem deutschen Studio, aber es sieht aus wie ein Anime-RPG, ein also Rollenspiel, also Anime-Rollenspiel.
2D-JRPG, so sieht es aus.
Ja, genau. Ansonsten, es gibt noch ein drittes Spiel, der Name ist mir jetzt leider entfallen,
ja.
Aber grundsätzlich hört man mich auch in Horizon zum Beispiel, das wird ja auch immer auf der Gamescom vorgestellt, Horizon Forbidden West.
Ach so, ich habe gerade gedacht, okay, welches Indie-Spiel meinst du denn jetzt?
Nein, nicht von den Indie-Spielen. Genau, der dritte Titel von dem Indie-Spiel ist mir leider entfallen, aber dann dachte ich mir so, okay, es gibt auch ein paar größere Titel, wo man mich hören könnte. Aber es ist witzig, dass ich quasi durch die Gamescom gehen kann und sagen kann, da habe ich mitgesprochen.
Ja klar, kannst du verraten, weil ich glaube, das haben einige Menschen da draußen gespielt, wen du gesprochen hast bei Horizon Forbidden West?
Da gab es ja irgendwann ein DLC.
Ja.
Und in der Main Quest gibt es einen Charakter namens Nova. Und ich habe Nova meine Stimme geliehen, ja.
Moment, auch das google ich. Guck mal, okay. Krass, ja, sie kenne ich. Okay, das ist ja lustig. Ich habe es halt auf Englisch gespielt.
Ja.
Aber das ist ja faszinierend, toll. Cool. Ja, ich habe das Gefühl, da werden wir uns über die Füße laufen, weil ich bin direkt nebendran. Ich moderiere bei einer Bühne, auch in Halle 10.2 und werde da vorbeilaufen. Und für die Leute ist es natürlich jetzt spektakulär, weil diese Folge hier wird erscheinen einen Tag vor quasi der Gamescom-Woche und dann können sie mitfiebern und hoffentlich
cool.
Treffen sich diese Stimmen, die Ausgebildete und die abgescholten wurde wegen Sprachfehler. Eine Karriere, die niemals sein durfte. Es ist die große Tragik dieser Folge. Naja.
Ich finde es ja immer noch gemein, dass dir das so kommuniziert worden ist, denn du hast keinen Sprachfehler.
Na, hör auf. Also jetzt werde ich ganz, das ist ja. Also, das ist mein Stichwort. Du, ohne Witz, vielen Dank. Das war super interessant. Ich hatte ganz viele Fragen mitgebracht und viel gelernt über deine Arbeit, die Arbeit hinter den Kulissen und wie man sich das alles so vorstellen kann. Ganz, ganz faszinierend. Vielen Dank für die Einblicke.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal in einem Podcast mitgesprochen.
Nein, wirklich?
Ja.
Schon wieder was fürs Portfolio. Kannst du direkt draufschreiben, toll.
Ja.
Ja, schön. Also, hat man nicht gemerkt, ich habe das sehr genossen und ich wünsche dir für die Gamescom alles Gute, viel Erfolg und womöglich sehen wir uns da. Toll.
Ja, das wär super, wenn wir uns da sehen. Ja.
Schön, dann winke ich dir zu und sag bis dann. So, auch an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch da draußen fürs Zuhören, an Vivienne für ihre Zeit und wir hören uns wieder nächste Woche am Sonntag zu einer kleinen Sonderfolge, das kann ich schon versprechen. Da wartet was Besonderes auf euch, freut euch drauf. Drückt mir die Daumen, während ihr das hört. Nee, bin ich noch nicht, aber auf dem Weg auch noch nicht. Nö, gedanklich reise ich da bereits nach Köln zur Gamescom. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Ich würde mich freuen. Sagt Hallo und wenn nicht, ist aber auch in Ordnung. Tschüss.